Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und dem Programm Warta. Der Batteriehersteller entgeht wohl der Pleite. Einige Anteilseigner zahlen aber einen recht hohen Preis dafür. Und wie weit ist der Rettungsplan für die Meyer-Werft? Auch dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber KTF. Das Kürzel steht für den Klima- und Transformationsfonds, der für viele Hausbesitzer und auch Mieter eine ziemlich große Bedeutung hat. Denn aus diesem Fonds wird zum Beispiel die Wärmepumpenförderung finanziert. Mit dem Haushalt fürs kommende Jahr wurden nun auch an der Finanzierung dieses KTF Änderungen vorgenommen. Gibt es künftig auch weniger Geld für Wärmepumpen? Die Frage geht an Jörg Münchenberg aus dem Hauptstadtstudio.
Also das hat erstmal tatsächlich für große Aufregung gesorgt, denn Sie sagen es, aus diesem KTF wird unter anderem die Bundesförderung energieeffiziente Gebäude finanziert und darunter fällt eben auch der Umstieg auf die klimafreundliche Wärmepumpe. In der Spitze wird das ja bis zu 70% bezuschusst und im neuen Wirtschaftsplan, der eben am Freitag jetzt verabschiedet worden ist, sind in diesem Segment Bundesförderung energieeffiziente Gebäude 14,4 Milliarden Euro für das kommende Jahr veranschlagt. Das ist zwar immer noch der größte Einzelposten im KTF, aber eben doch weniger als in diesem Jahr. Da stehen nämlich 16,7 Milliarden Euro drin. Aber das zuständige Wirtschaftsministerium von Robert Habeck hat heute heftig dementiert, dass es Kürzungen auch bei der Wärmepumpenförderung geben würde. Dort heißt es, der Mittelbedarf werde Jahr für Jahr neu angepasst, also abhängig davon, wie viele Anträge gestellt werden, welche Auszahlungen es gibt und so fort. Und nun ist ja die Nachfrage nach Wärmepumpen im ersten Halbjahr deutlich eingebrochen, und zwar um mehr als 50%. Und das schlägt sich natürlich auch in den Förderanträgen nieder. Daher hat man jetzt wohl die Berechnungen angepasst. Die Förderung, aber so heißt es aus dem Wirtschaftsministerium, soll in jedem Fall in vollem Umfang erhalten bleiben, auch wenn man eben die erstmal mit einer geringeren Fördersumme im nächsten Jahr kalkuliert.
Nun bündelt ja dieser KTF ein Riesenpaket an Förderungen. Laut diesem neuen Wirtschaftsplan, was ändert sich denn noch?
Also natürlich muss man grundsätzlich sagen, leidet der Klimatransformationsfonds weiterhin unter dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem letzten Jahr. Da sind ja 60 Milliarden kurzerhand gestrichen worden. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es dennoch, zentrale Förderprogramme habe man erhalten können. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Die Chipförderung etwa in Deutschland, dafür stehen 5 Milliarden Euro bereit, zum Beispiel auch für das geplante Werk von Intel in Magdeburg. Stromintensive Unternehmen will man auch mit 3,3 Milliarden Euro entlasten, aber auch für die klimafreundliche Mobilität gibt es 3,4 Milliarden Euro. Insgesamt muss man sagen, sind für das kommende Jahr Ausgaben von 34,5 Milliarden Euro vorgesehen. Das ist zwar deutlich weniger als im diesem Jahr, liegt aber auch daran, dass die EEG-Förderung jetzt aus dem regulären Haushalt gezahlt wird und nicht mehr aus dem KTF. Jetzt kommt aber das große Aber, Frau Becker. Das Wirtschaftsministerium geht nämlich davon aus, dass 9 Milliarden Euro nicht abfließen werden. Also spiegelbildlich zur aktuellen Haushaltsdebatte für das nächste Jahr wird hier mit einer extrem hohen sogenannten globalen Minderausgabe kalkuliert, weil man davon ausgeht, dass bestimmte Gelder nicht abgerufen werden oder Projekte nicht umgesetzt werden. Das Wirtschaftsministerium verweist zwar auf die Erfahrung aus der Vergangenheit, aber man muss eben sagen, für den KTF gilt nicht das, was für den Bundeshaushalt gilt, nämlich das Prinzip der Jährlichkeit und Jährigkeit. Also eigentlich könnte man auch nicht verbrauchte Mittel eigentlich problemlos in die Folgejahre verschieben. Also hier bleiben doch einige große Fragezeichen.
Ja, und angesichts der Fragezeichen, wie wird denn reagiert auf diese Änderungen am KTF, am Klima- und Transformationsfonds?
Naja, da gibt es schon viel Kritik, zum Beispiel vom finanzpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Sebastian Brehm, der sagt, die Ampel setze immer mehr auf das Prinzip Hoffnung bei der Finanzplanung. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagt wiederum, der KTF bleibe zwar ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der Energiewende, aber die globale Minderausgabe von 9 Milliarden Euro, die sei entschieden zu groß, das schüre unnötige Verunsicherung bei den Förderprogrammen, und kritisiert wird da aus Verbandssicht auch die zu geringe Finanzierung der Kraftwerkstrategie in den nächsten beiden Jahren. Auch das gefährdet die Planungssicherheit. Also auch gerade die zuständigen Fachverbände sind doch ziemlich unruhig geworden nach den heutigen Meldungen.
Jörg Münchenberg war das aus dem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Und beim Thema Wärmewende, Energiewende bleiben wir.
Die Energiewende. Ein Baustellenbesuch.
Energie zu sparen ist schon längst von einer Sache für Nerds zu einem sehr alltäglichen Anliegen geworden. Die enorme Beliebtheit zum Beispiel von Balkonkraftwerken spricht dafür. Allerdings setzt das immer ein gewisses Know-how voraus. Welches Energiesparprojekt ist für wen geeignet? Info, Angebote und Schulungen gibt es viele. Klimaschutzorganisationen oder auch Hochschulen machen solche Angebote. Anke Petermann hat in Walmeroth im Westerwald eine kostenfreie Mitmachlektion der Hochschule Koblenz besucht.
Rainer Sturm ist für seinen Tennisclub zum Solarworkshop ins Bürgerhaus der Verbandsgemeinde Walmeroth im Westerwald gekommen.
Ja, der Tennisverein braucht den Strom tagsüber, um Kühlschränke zu kühlen und um Warmwasser, Duschwasser aufzubereiten. Und da liegt ja auf der Hand, ein Balkonkraftwerk zu installieren.
Der Club sollte seine Kommune fragen, ob sie das fördert, dann einen verschattungsfreien Platz suchen, empfiehlt Johannes Stolz, Professor für regenerative Energietechnik an der Hochschule Koblenz. Platz sollte sein für ein oder zwei Module, a 1 Meter mal 1,70. Sicherzustellen sei, dass die nächste Steckdose nicht mehr als 200 Meter entfernt von der Balkonsolaranlage liegt. Dann das Material, also Module plus Halterung und Wechselrichter beschaffen. Ob Discounter oder Baumarkt, ist laut Workshopleiter Stolz egal.
Die Module, die Wechselrichter, die eine VDE-Kennzeichnung haben, eine CE-Kennzeichnung haben, da können Sie bedenkenlos jeden Hersteller verwenden. Da ist es schon gut, dass ein bisschen Regulation von der Europäischen Union mit drin ist, dass die dann Daumen drauf halten.
Die Theoriephase des 2-stündigen Workshops fällt knapp aus. Johannes Stolz verspricht:
Sie werden 5 Minuten brauchen, um das Ganze aufzubauen. Sie werden 5 Minuten brauchen, um das nachher mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu verbinden. Und Sie werden 5 Minuten brauchen, um nachher das Ganze anzumelden.
Denn genehmigungspflichtig sind die Mini-Solaranlagen für Balkon- oder Gartenhausdach nicht mehr. Nur anmelden muss man sie im Marktstammdatenregister und die Hausrat- oder Gebäudeversicherung informieren bzw. den Vermieter in Kenntnis setzen, damit der seine Versicherung informiert. Im Solarworkshop startet die Praxis. Draußen im Hinterhof der Verbandsgemeinde Walmeroth liegen Module und Wechselrichter bereit. Die Teilnehmenden arbeiten in 2er-Teams.
Das sieht doch gut aus.
So ist richtig, dann den Stecker in die Steckdose.
Sagt Guido Weißbender. Gemeinsam mit seiner Nachbarin Andrea Müller stellt er die Verbindung zwischen den beiden Teilen einer Balkonsolaranlage her.
Ich denke schon, dass ich das zeitnah umsetzen werde. Der Wille ist da und wir gucken mal, wie die Umsetzung dann aussieht. Ja.
Jetzt ist die Anlage noch über die smarte WLAN-Steckdose und eine App mit dem Handy zu verbinden. Melissa und Gerrit, die ihren Nachnamen für sich behalten, brauchen nicht lange dafür. Gerrit schaut aufs Smartphone. Das zeigt den Energieertrag in Watt an.
36 Watt. Durch die App sieht man sofort, dass da Strom produziert wird.
An diesem Tag wechseln sich im Westerwald Sonne und Wolken ab.
Man merkt richtig, wenn es heller wird und man die Sonne spürt, sieht man es auch an der Wiedergabe der Wattzahl.
Das Limburger Paar hat einen verschattungsfreien Balkon und optimale Voraussetzungen, um den Solarstrom selbst zu nutzen.
Wir sind beide im Homeoffice, da läuft alles parallel.
Die Waschmaschine läuft parallel, Spülmaschine läuft parallel. Das kann man dann entsprechend timen, wenn es denn produziert, dass man es auch direkt verwenden kann.
Die Balkonsolaranlage wollen die beiden im 4. Stock eines Mietshauses anbringen. Workshopleiter Johannes Stolz rät ihnen, die kommunale Bauordnung zu checken. Viele Kommunen erlauben ab dem 2. Stock nur noch glasfreie Solarmodule.
Weil die glasbehafteten Module halt eben zu größeren Personenschäden führen könnten, wenn die runterfallen.
Die Kunststoffmodule haben einen etwas geringeren Wirkungsgrad, sind aber genauso langlebig und wesentlich leichter. Gerrit wendet sich an Johannes Stolz.
Ja, wir wollten es direkt so ans Balkon, Außengeländer montieren. Und dann vielleicht mit einer kleinen Neigung, da dran.
Also ich würde eher gucken, dass ich es gegen Wind sauber geschützt hätte als anders.
Auch Stürmen sollten Balkonsolaranlagen standhalten, so der Koblenzer Professor. Also große Sorgfalt beim Montieren der Module am Balkongeländer. Gerrit will darauf achten,
dass es wirklich fest ist, ja, gerade bei Sturm, da müssen wir halt schauen.
Anke Petermann, neue Folge unserer Serie zu Energiewende und Klimaschutz, wobei das nächste Thema nun eher ein Kontrastprogramm zum Klimaschutz ist, denn Kreuzfahrten gelten als enorm klimaunverträglich, sind aber die Überlebensbasis für Deutschlands größte Werft, für die Meyer-Werft in Papenburg. Die rutscht trotz voller Auftragsbücher in die Krise. Die Suche nach einem Investor verlief bislang ergebnislos. Der Bund und das Land Niedersachsen wollen einsteigen bei der Meyer-Werft, auch um Arbeitsplätze zu sichern. Über die Details wird seit Wochen verhandelt. Jetzt berichtet das Handelsblatt über eine Einigung. Frage an unseren Landeskorrespondenten in Hannover, an Bastian Brandau. Welche Details sind bekannt geworden?
Ja, nicht dieser grundsätzlichen Einigung, von der das Handelsblatt berichtet zufolge. Das Handelsblatt bezieht sich dabei auf Politik- und Finanzkreise, wie es heißt. Und demnach würden Bund und Land zwischen 80% und 90% Anteile an der Werft übernehmen. Auch Seniorchef Bernhard Meyer soll den Plänen inzwischen zugestimmt haben nach diesen Berichten. Bestätigt aber ist das alles noch nicht. Aber auch hier in Niedersachsen hört man, dass eine Einigung in den nächsten Tagen, wie es heißt, bevorstehe. Und der politische Wille, der ist auf jeden Fall da, sowohl im Bundestag als auch in Niedersachsen. Es geht um Arbeitsplätze. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD hat sich heute bei einem Volksfest in Vechta, also gar nicht so weit entfernt vom Emsland, zuversichtlich gezeigt, dass es bald eine Einigung gebe. Es sei ein großes Anliegen aller Beteiligten, dass die Werft nicht in Insolvenz gehe. So hat er diese Berichte vom Wochenende kommentiert. Der Ball, so ist das Zitat, der ist noch nicht im Tor, aber es sieht gut aus. Bis Mitte September muss die Meyer-Werft ja nach Angaben des Sanierers eine Lösung präsentieren. Es geht um bis zu 2,7 Milliarden Euro an Bankkrediten. Die fehlen bis Ende 2027 und 400 Millionen Euro an zusätzlichem Eigenkapital bräuchte das Unternehmen auch. Doch die Suche nach einem Investor war bisher vergeblich. Geld und Bürgschaften soll eben jetzt nun der Staat bringen.
Nun hat ja die Meyer-Werft vor gut einer Woche bekannt gegeben, den, so heißt hieß es, größten Auftrag der Firmengeschichte bekommen zu haben. 4 neue Kreuzfahrtschiffe für den Disney-Konzern. Wieso steckt die Werft überhaupt in solchen finanziellen Schwierigkeiten?
Klingt absolut widersprüchlich. Es sind vor allem die Auswirkungen der Corona-Pandemie, heißt es dazu vom Sanierer aus dem Konzern. In der Schiffbaubranche ist es eben üblich, einen Großteil der Summe erst nach der Lieferung zu bezahlen. Der Zeitraum dazwischen, und das sind eben einige Jahre, den müssen die Werften überbrücken, üblicherweise durch Einnahmen und durch Kredite. Aber diesen Rhythmus, den hat die Pandemie eben durcheinander gebracht, weil da eben einige Zeit keine Schiffe bestellt wurden. Ja, und auch diesen Großteil des Geldes für diese Disney-Schiffe, den gibt es eben erst in ein paar Jahren, wenn diese ausgeliefert werden. Bis 2031 soll das der Fall sein. Aber diese neuen Aufträge, auch darüber berichtet das Handelsblatt, die sollen jetzt schon mal mitverrechnet werden. Da geht es da eben um den Unterschied zwischen vielleicht 80% oder 90%, von denen die Rede war. Ja, und diejenigen, die das Geschäftsmodell der Werft als funktionierend ansehen, die sehen sich durchaus bestätigt. Aber es gab und gibt ja auch Kritik am Konzept der Werft, daran, dass Kreuzfahrten und Kreuzfahrtschiffe eben alles andere als nachhaltig sind und dass auch der Fluss, die Ems, dort längst viel zu klein geworden ist für diese gigantischen Schiffe mit entsprechenden Folgen für Umwelt und Klima. Und es gibt eben auch Kritik an der Führung der Meyer-Werft, als die zum Beispiel vor einigen Jahren den Sitz des Unternehmens nach Luxemburg verlegt hatte, um die Gründung eines Aufsichtsrats zu verhindern. Ein Aufsichtsrat, der möglicherweise die aktuelle Situation verhindern hätte können. Und auch ein aktuelles Gutachten einer Beratungsfirma kritisiert dem Handelsblatt zufolge unter anderem schwer zu durchschauende Firmenstrukturen und gibt da der aktuellen Geschäftsführung demnach wohl zahlreiche Aufgaben mit.
Die Meyer-Werft wird ja nach wie vor als Familienbetrieb geführt. Gut möglich, dass sich das ändern könnte, wenn Sie das Ganze zusammenfassen. Für wann wird denn jetzt mit einer Einigung gerechnet?
Also sicher wird sich da die Struktur verändern, erstmal durch den Einstieg des Staates. Ja, bis Mitte September muss sie gefunden werden, also das sind noch ungefähr 3 Wochen. So lange soll es nicht dauern, wie gesagt, nach all dem, was man hört. In den nächsten Tagen soll hier eine Lösung präsentiert werden und die dürfte dann sicher auch das Unternehmen und die Unternehmensstruktur der Meyer-Werft nachhaltig verändern.
Der Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau war das. Vielen Dank. Seit mehr als 140 Verhandlungstagen läuft der Prozess gegen ehemalige Spitzenmanager des Pleitekonzerns Wirecard, die allesamt unter anderem angeklagt sind wegen Marktmanipulation und bandenmäßigen Betrugs. In diesem spektakulären Absturz eines DAX-Konzerns, der ja binnen kürzester Zeit vom Rising Star zu einer Chaosbude verkam, bei der gar nicht mehr klar war, ob weite Teile des Geschäfts schlicht fingiert waren. 2 von 3 Beklagten haben ausgesagt. Einer hatte lange geschwiegen. Fliegen, der Mann, der die Position eines Chefbuchhalters hatte. Nun sagt er aus, aber erhellend wird dennoch nicht, was bei Wirecard wirklich geschah. Den Prozesstag heute hat Michael Watzke beobachtet.
Der Wortklauberei bezichtigte der Angeklagte von Erfa heute den Richter im Wirecard-Verfahren. Denn der erste Vorsitzende Markus Födisch hatte dem früheren Wirecard-Chefbuchhalter eine angebliche Falschaussage vorgehalten. Födisch wörtlich: Sie drehen Ihre Aussagen so, wie Sie es brauchen. Es ging um die vorläufigen Quartalsberichte von Wirecard, für die von Erfa zuständig war und in denen das Aschheimer Unternehmen die angeblichen Umsätze und Gewinne der mit Wirecard assoziierten Drittpartnerfirmen auswies. Die Staatsanwaltschaft hatte in einer Liste zusammengetragen, dass diese vierteljährlichen Zahlen fast immer zu spät kamen und fingiert wurden. Es waren laut Staatsanwaltschaft Wunschzahlen, die nichts mit der Realität zu tun hatten und die von Erfa mit dem für das Drittpartnergeschäft zuständigen Wirecard-Statthalter in Dubai, Oliver Bellenhaus, fälschte, je nachdem, welche Zahlen man brauchte. Die Geschichte mit den Wunschzahlen stimmt nicht, sagt dagegen von Erfa weiterhin. Er behauptet, er habe die Zahlen meist rechtzeitig bekommen, allerdings nicht per Mail, sondern über Telegram, Fileshare-Anbieter und andere dubiose Übermittlungsdienste. Das könne er heute nicht mehr belegen, weil er seine Handys und iPads nach seiner Entlassung abgeben musste und Wirecard sie gelöscht habe. Er rief Oliver Bellenhaus, den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft, dazu auf, die entsprechenden Belege vorzulegen. Der habe sein Handy schließlich mitgenommen. Bellenhaus, der im Gerichtssaal schräg hinter von Erfa sitzt, schüttelte grinsend den Kopf. Spätestens mit dem heutigen Gerichtstag ist davon auszugehen, dass der vorsitzende Richter Markus Födisch zumindest von einer Teilschuld von Erfas auszugehen scheint. Immer wieder bohrte Födisch nach, wies den Angeklagten auf Widersprüche in seinen Aussagen hin und machte deutlich, dass er von Erfa nicht glaubt. Der geriet wortwörtlich ins Schwitzen, griff immer wieder zur Wasserflasche vor sich und ruderte sowohl mit den Armen als auch mit seinen Worten vor und zurück. Mal wollte er in kleinste Details involviert gewesen sein, dann wiederum hatte er als Chefbuchhalter und Vize-Finanzvorstand mit zentralen Vorgängen nichts zu tun. Allerdings war nicht jeder Angriff des Richters nachvollziehbar. Einmal zitierte Födisch aus einer Mail von Jan Marschalek, in der sich der flüchtige Wirecard-Manager lobend über von Erfa äußerte und schrieb, man könne ihm trauen, er werde mit einer geheimen Kundenliste nicht an die Presse gehen. Was soll das beweisen, fragte von Erfa, und der Richter blieb eine überzeugende Antwort schuldig. Als es um die Vermögenslage des Angeklagten ging, wurde von Erfa merklich stiller. Das Gericht bezifferte sein letztes Wirecard-Jahresgehalt auf 750.000 Euro und deckte auf, dass der Ex-Chefbuchhalter sein Salär innerhalb von 9 Jahren verfünffachte. Sein aktuelles Vermögen gab der Angeklagte mit 1,9 Millionen Euro an, allerdings sei es von der Staatsanwaltschaft derzeit arrestiert. Er lebe, so von Erfa, im Haus seiner Frau, die auch seinen Lebensunterhalt bestreite.
Michael Watzke war das. Warta, der Batteriehersteller aus Baden-Württemberg, steckt im Sanierungsprozess. Es gibt eine Einigung über Investoren, Porsche gehört dazu, eine Einigung über frisches Geld und auch einen Schuldenschnitt. Der aber hat erhebliche Konsequenzen für Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Geld in Warta-Aktien investiert haben. Zum Sanierungsprozess und den Nebenwirkungen, Thomas Wagner.
Die Warta AG selbst spricht in einer Mitteilung von einem bedeutenden Meilenstein. Kernpunkt des nun vorgelegten Sanierungsplans: ein Schuldenschnitt. Warta steht bei seinen Gläubigern zurzeit mit 485 Millionen Euro in der Kreide. Davon sollen 285 Millionen Euro erlassen werden. Und nicht nur das, Großinvestoren schießen weitere 60 Millionen Euro nach. Zudem steigt der Sportwagenhersteller Porsche bei Warta selbst und bei der Warta-Tochter V4Drive Battery ein. Ein Meilenstein eben, wie das Unternehmen meint. Eher ein großer Stolperstein, kritisiert dagegen die Deutsche Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz. Denn
es bedeutet, dass die freien Aktionäre, die immerhin hier 49% des Kapitals halten, ersatzlos ohne Entschädigung rausgedrängt werden. Das ist eine kalte Enteignung.
Kritisiert Daniela Bergdold, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, den Warta-Sanierungsplan. Denn Voraussetzung für den Schuldenschnitt war nach Unternehmensangaben eine vollständige Herabsetzung des Grundkapitals der Warta AG auf Null. Das heißt, die Warta AG wird von der Börse genommen, die Aktien verlieren ihren Wert. Grundlage dafür ist das sogenannte Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz, kurz Starock,
das nichts anderes macht oder die Möglichkeit gibt, eine Sanierung durchzuführen und dabei den Weg zu gehen, dass das Kapital auf Null herabgesetzt wird.
Das könne vom Grundsatz her ja schon eine Chance zur Rettung von Unternehmen vor der Insolvenz sein, wenn sie im operativen Geschäft erfolgreich wirtschaften. Dass im vorliegenden Fall aber alle Kleinaktionäre plötzlich leer ausgehen, nur noch wertlose Wartepapiere im Depot haben, sei allerdings aus Sicht der Anleger kaum hinnehmbar.
Wir sehen das also mega kritisch. Ich glaube auch, der Gesetzgeber hat das nicht so gewollt und sich auch nicht so gedacht. Er wollte den Unternehmen die Möglichkeit geben, also nicht in die Insolvenz zu schlittern, sondern vor der Insolvenz eine Möglichkeit zu haben, sich unter Einigung aller Gläubiger aus den Schulden zu befreien, aber nicht dergestalt, dass es letztlich dazu führt, dass man unliebsame, weil kritische Aktionäre rausschmeißt und sich dafür die liebsamen, weil mit ganz anderen Vorstellungen behafteten Aktionäre reinholt.
Damit meint Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz die zukünftigen beiden einzigen Anteilseigner bei Warta, nämlich den österreichischen Investor Michael Theuner und die Porsche AG. Sollte das Warta-Beispiel, nämlich die Möglichkeit einer Entwertung der Aktien nach dem Starock-Verfahren, Schule machen, steht nach Ansicht von Daniela Bergdold das Vertrauen der Anleger in den bundesdeutschen Kapitalmarkt ganz grundsätzlich auf dem Spiel. Denn jeder Aktionär müsse theoretisch Angst haben, dass auch seine Papiere nach dem Warta-Beispiel entwertet werden könnten.
Das ist schlicht und ergreifend für den deutschen Kapitalmarkt eine Katastrophe.
Währenddessen hat der Sportwagenhersteller Porsche bestätigt, eine Mehrheitsbeteiligung an der Warta-Tochter V4Drive Battery GmbH anzustreben. Dort würden schließlich großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen hergestellt, die im Hybridantrieb eines Porsche 911 Modells Verwendung finden. Dies sorgt in der Branche allerdings stellenweise für Verwunderung. Weil?
Nach meiner Einschätzung ist es ein fremdes Geschäftsfeld, wo Porsche jetzt einsteigt, und es ist auch wenig verständlich, weil man im eigenen Haus, im VW-Konzern, eine große Batteriebereichsabteilung hat mit PowerCo.
So Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer.
Es ist überraschend, denn es sind bei der Herstellung und bei der Entwicklung von diesen Dingen immer große Risiken dabei. Und diese Risiken muss man schauen, ob man die richtig balanciert.
Warta-Rettungsplan mit Nebenwirkungen und damit in den Börsensaal zu Claudia Wehrle. Die Reaktionen beim Warta-Kurs, die sind ziemlich deutlich.
Ja, das ist richtig. Warta-Aktien sind seit geraumer Zeit nicht mehr viel wert. Heute bricht der Kurs noch einmal ein, verliert 50%. Teilweise kosten die Aktien nur noch 76 Cent. Zum Vergleich, Warta ist 2017 an die Börse gebracht worden. Lange Zeit waren die Papiere auch gefragt. Der Aktienkurs zeitweise über 180 Euro.
Der Tag als Ganzes, die Börse ist so ein bisschen in Lauerstellung, lauern auf das Treffen der US-Notenbankchefs wie immer in Wyoming in Jackson Hole in dieser Woche. Was aber heute bereits eine Rolle spielte, es gab recht trübe Daten zur Industrieproduktion, ein Rückgang schon zum 6. Mal in Folge.
Ja, die Exporte schrumpfen im ersten Halbjahr um 1,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. So das Statistische Bundesamt. Die Importe gehen ebenfalls zurück von Januar bis Juni um 6,2%. Und das vor dem Hintergrund, dass Deutschland nach wie vor die größte Volkswirtschaft in der Eurozone ist. Immerhin, der DAX kann sich von seinem Tagestief wieder erholen, steht jetzt 0,6% im Plus bei 18.431 Punkten.
In den Haushaltsverhandlungen für das kommende Jahr wurde vereinbart, keine neuen Militärhilfen für die Ukraine vorzusehen. Das führt im Moment zu Kontroversen, zu politischen Kontroversen. Hat sich das auch auf die Aktien der Rüstungskonzerne ausgewirkt?
Ja, Aktien von Rheinmetall beispielsweise 2% im Minus. Die Papiere von Hensoldt im MDAX verlieren 4,5%. Man muss allerdings schon bedenken, dass die Branche zuletzt ja davon profitiert hat, dass viele Staaten mehr Geld für die Verteidigung ausgeben wollen. Die Auftragsbücher sind voll. Andere Branchen stehen da momentan vor ganz anderen Herausforderungen.
Andere auffällige Aktien heute?
Gut, die Rüstungsbranche ist nicht die einzige Branche, die für Investoren interessant sein könnte. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck etwa hat ein umfassendes Biomassepaket angekündigt. Biogas kann im zukünftigen Energiesystem eine wichtige Rolle spielen. Auch das regt die Fantasie vieler Anleger an. Aktien von Verbio, also einem Unternehmen, das Biokraftstoffe und chemische Produkte aus Rapsöl, Roggen und Weizen herstellt. Die Aktien am Nachmittag 5,5% im Plus.
Gucken wir noch kurz auf eine etwas weiter entfernte Handelshochzeit. Kusch. Star aus Kanada will die 7-Eleven-Ladengeschäfte übernehmen. Ist nichts, was vor unserer Haustür passiert, aber in der internationalen Handelswelt ist das schon ein großes Ereignis.
Ja, das kann man wirklich sagen. Sollte es zu dem Deal kommen, wäre das die bislang größte Übernahme eines japanischen Unternehmens durch einen ausländischen Konzern. 7-Eleven kennt manch einer vielleicht aus dem Urlaub. Die Läden gibt es an jeder Straßenecke. Dort gibt es Lebensmittel, Handyzubehör. Wer Probleme hat, eine Bank zu finden, um dort Geld zu tauschen, kann das ebenfalls in 7-Eleven-Läden tun.
Euro-Anleihen und Goldpreis zum Schluss.
Der Euro 1,1064 $. Die Umlaufrendite gesunken von 2,25 auf 2,23%. Und die Feinunzergold kostet 2.505,29 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Karin Fischer. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.